nukleare Sicherheit. Für die Aussprache zu diesem Themenbereich ist eine Dauer von 60 Minuten vereinbart worden. Ich darf für die Bundesregierung aufrufen, meinen verehrten Mitstreiter aus Thüringen, Carsten Schneider, den Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Lieber Carsten Schneider, hier vorne ist das Mikrofon geöffnet.
Verehrter geschätzter Präsident Ramelow, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Eröffnung der Debatte Klimaschutz, Natur- und Umweltschutz. Sie sind seit Beginn und Übernahme dieser Bundesregierung wieder in einem Haus vereint, nämlich dem Ministerium, das ich als Minister vertreten und führen darf. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei der bisherigen Ministerin Steffi Lemke für die Amtsübergabe, auch dem parlamentarischen Staatssekretär Gisenhüst. Diese Amtsübergabe war nicht nur von einer demokratischen Gepflogenheit, sondern auch von einer freundschaftlichen Verbindung geprägt. Ich übernehme ein gut geführtes Haus mit exzellenten Mitarbeitern, die hoch motiviert sind. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben als neue Bundesregierung, als Koalition im Koalitionsvertrag festgehalten, dass die Menschen in Deutschland, in Stadt und Land, gleichwertige Lebensverhältnisse und damit ausdrücklich auch eine intakte Natur und Umwelt erwarten. Ich möchte deshalb den Umwelt-, Klima- und Naturschutz wieder ins Zentrum des gesellschaftlichen Interesses rücken. Wenn man mit den Leuten spricht, herrscht eigentlich eine große Einigkeit. Alle wollen saubere Flüsse, alle wollen saubere Luft und gesunde Wälder, egal ob bei mir zu Hause im Thüringer Wald, an der Ostsee oder im Schwarzwald. Weil Natur verbindet mit ihrer Schönheit und Vielfalt Menschen glücklich macht. Die meisten Menschen sehen jedoch, dass mit dem Klima etwas aus dem Ruder läuft. Was derzeit auf den ersten Blick hier im nordostdeutschen Raum vor allen Dingen schönes Wetter und Sonnenschein ist, bedeutet zugleich eine große Trockenheit in vielen Teilen Deutschlands. Nach den Dürrejahren 2018, 19, 22 erleben wir gerade eine erneute Belastung für die Tier- und Pflanzenwelt, für unsere ohnehin schon geschwächten Wälder und natürlich auch für die Landwirtschaft. Das zeigt, dass wir dringend die uns von uns als Bundestag, als Europäische Union, aber auch als Weltgemeinschaft gesteckten Klimaziele einhalten müssen. Und ich bin dem Bundeskanzler dankbar, dass er gestern in seiner Regierungserklärung das erklärt und bekräftigt hat. Wenn ich hier die Leitlinien meiner Politik skizziere, dann ist mir als erstes besonders wichtig, ich will die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellen, hier im Parlament, aber auch in der Gesellschaft. Denn zusammen mit der großen Mehrheit unserer Gesellschaft, der Bevölkerung, in diesem Lande lebt, wollen wir die Natur und die Umwelt schützen. Ich möchte den Austausch hier im Parlament, aber natürlich auch mit Umwelt-, Industrieverbänden, Gewerkschaften, Landwirtschaft, Verbraucherschützern, Kirchen, die sich engagiert für die Belange der Umwelt einsetzen, diesen möchte ich intensiv führen. Umwelt, Klima und Naturschutz braucht eine lange Linie, braucht Kontinuität. Das ist mein zweiter Punkt. Nicht Ende der 80er Jahre von Erfurt, wo ich gebürtig herstamme, nach Leipzig oder Berlin gefahren bin mit dem Trabi. Wir sind in Chemiedreieck, in Bitterfeld vorbeigekommen. Dann konnte man früher, Betonung auf früher, um die Umweltbelastung riechen, konnte sie sehen in den verdreckten Flüssen und den Giften in der Luft. Und wenn es einen überragenden Erfolg der Wiedervereinigung gibt, dann ist er in der Umweltpolitik zu finden und zu sehen. Unsere Natur, unsere Wälder, unsere Flüsse, sie sind wieder sauber. Wir haben die Natur zurückerobert und das mit wirtschaftlichem Wachstum, denn das erwähnte Chemiedreieck in Leuna ist heute mit fast der gleichen Anzahl von Beschäftigten hocheffizient. Und es zeigt, dass wirtschaftliches Wachstum, nachhaltige Industriepolitik und Umweltschutz einhergehen können. Die Natur im Osten, sie hat sich erholt. Und ich will hier als einen Punkt aus meiner früheren Verwendung als Ostbeauftragter, sei mir das gestattet, auch noch nennen, womit in einer mutigen Entscheidung in kurzer Zeit einiges geschehen konnte. nämlich mit dem Nationalparkprogramm, das um die Naturschützer von Professor Michael Sukow ist innerhalb kürzester Zeit umgesetzt haben und verwirklicht haben, die Vision vom Nationalpark Königsstuhl auf Rügen bis zum Biosphärenreservat Rhön in meiner Heimat. Natur und Umwelt sind außerdem auch eine Grundlage für eine erfolgreiche Wirtschaft. Ich erwähnte das im Gegensatz. Ich werde besonders allerdings auch die soziale Frage im Blick behalten. Das ist in der Vergangenheit, man sieht es an der Polarisierung der Gesellschaft, nicht immer gut gelungen. Und deshalb mein dritter Punkt. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass Preissprünge beim CO2-Preis für Verbraucherinnen und Verbraucher und für Unternehmen vermieden werden sollen. Die CO2-Einnahmen sollen zurückgegeben werden, um Menschen mit kleinem oder mittleren Einkommen bei der Transformation zu unterstützen. Dafür werden wir auch die Mittel des Europäischen Klimafonds nutzen. Und ich will mich auch hier an dieser Stelle noch einmal bedanken für die Abgeordneten des letzten Deutschen Bundestages, die mit dem Sondervermögen für Investitionen, aber insbesondere auch dem Festlegung 100 Milliarden Euro dieser Investitionen auf Vorschlag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit Zustimmung aller anderen wesentlichen Parteien hier im Bundestag uns eine große Gefallen getan haben, nämlich Klimaschutz und Umwelt- und Wirtschaftswachstum zusammenzudenken und nach vorn zu bringen. Ich möchte gemeinsam mit Ihnen diese Mittel nutzen, um ein Gemeinschaftsprojekt der Gesellschaft sozial gerecht zu organisieren und bedanke mich ganz herzlich bei denen, die damals dabei waren. Es wird ein wichtiger Punkt für diese Legislatur. Viertens. Umwelt und Natur sind auch Teil unserer Sicherheit. Das Weltwirtschaftsforum Davos, die NATO, unsere eigenen Sicherheitsdienste, die sehen im Klimawandel und im Verlust der Biodiversität enorme Sicherheitsrisiken. Unser Sicherheitsbegriff war in der Vergangenheit zu sehr rein auf das Militärische reduziert. Heute sind eine sichere Versorgung mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln, eine klimaresiliente Infrastruktur und die Energieversorgung ebenfalls Teile unserer Sicherheit und müssen ganz besonders geschützt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe heute Morgen das Gutachten des Expertenrats für Umweltfragen entgegengenommen. Ich bin mir sicher, Sie werden es hier im Parlament auch noch geeigneter Stelle diskutieren. Es zeigt, dass wir bei der Erreichung unserer Klimaschutzziele insgesamt auf Zielkurs sind. Das ist gut, und dafür danke ich auch Robert Habeck als mein Vorgänger im Amt als Klimaschutzminister. Der Befund sagt aber auch, dass beim Verkehr, im Bausektor und bei der Landnutzung Defizite bestehen, auch in der Erfüllung europäischer Klimaschutzvorgaben. Das müssen wir gemeinsam in Ordnung bringen. Das ist unsere Aufgabe. Ich werde mich deshalb sofort an die Arbeit machen für das Klimaschutzprogramm 2025, das bis Ende dieses Jahres verabschiedet sein muss. Beim Naturschutz hat die Vorgängerregierung mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz ein wichtiges Instrument geschaffen. Dafür auch noch einmal herzlichen Dank an Steffi Lemke und die Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss und im Fachausschuss. Wir werden dieses ANK fortführen und auch mehr Geschwindigkeit bei der Umsetzung erreichen. Und schlussendlich unsere europäische und internationale Verantwortung möchte ich hier betonen. Gerade der Ausfall der USA und der Trump-Administration derzeit sind ein Unglück für den weltweiten Schutz der Lebensgrundlagen. Mir ist wichtig, dass sich Deutschland engagiert und Führungsverantwortung übernimmt. Mir ist außerdem eine gute Zusammenarbeit mit der EU, mit unseren Nachbarn wichtig. Wir alle erinnern uns noch an das dramatische Fischsterben in der Oder im Sommer 2022. Meine erste Reise wird deshalb in der kommenden Woche nach Warschau zu meiner polnischen Amtskollegin Paulina Hennig-Kloska gehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, mit Unterstützung der Koalition, mit kritischer Begleitung der Opposition. Wir haben eine gemeinsame, schwierige, aber wichtige Aufgabe. Vielen Dank für die Unterstützung.
Ich darf aufrufen für die AfD-Fraktion Herrn Carsten Hilse.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Landsleute und natürlich werte Leugner des natürlichen Klimawandels. Nach dem desaströsen Abschneiden des bisherigen grünen Ministers Habeck, der in seinem Amt die Klima- und Energiepolitik versammelte und damit den freien Fall der deutschen Wirtschaft massiv beschleunigt, ja fast bis zur Unumkehrbarkeit vorantrieb, soll es nun zwei Ministerien geben, die sich mit Klima, genauer gesagt mit dem sogenannten Klimaschutz beschäftigen. Jeder gut informierte Bürger weiß allerdings, dass sich das Klima seit hunderten Millionen Jahren wandelt, und zwar ohne Zutun des Menschen. Außerdem kann man das Klima nicht schützen, da es sich um einen rein statistischen Mittelwert lokaler Wetterdaten über mindestens 30 Jahre gemittelt handelt. Zudem gibt es bisher keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis, dass die menschengemachten CO2-Emissionen das Klima überhaupt beeinflussen. Keinen wissenschaftlichen Beweis. Wurde die Zerschlagung der deutschen Wirtschaft in der letzten Legislatur noch durch ein Ministerium vorangetrieben, gibt es jetzt eine Aufgabenteilung. Das Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit wird in den nächsten 4 Jahren die pseudowissenschaftlich-ideologische Unterfütterung in Sachen Klimaschutz liefern. Und das Ministerium für Wirtschaft und Energie wird diesen Murks dann dazu benutzen, um die Menschen im Lande weiter auszuplündern und die Wirtschaft ein für alle Male aus dem Land zu treiben. Deutschland wird zum dritte Weltland mutieren, und Sie auf der Regierungsbank werden dafür verantwortlich sein. Herr Minister, schaut man sich Ihren Lebenslauf an, ist Ihre Vorbildung im Bereich Klima und sogenannter Klimaschutz, um es gewählt auszudrücken, eher suboptimal bis quasi nicht vorhanden. Das kann gut oder schlecht sein. Ich fürchte, nein, ich weiß, das ist schlecht. Warum? Weil Sie damit ständig, wie einst der Kinderbuchautor, der auch nicht die Spur einer Ahnung hatte, den Profiteuren einer teuren sogenannten Klimaschutzpolitik ausgesetzt sind, die Ihnen vom drohenden Weltuntergang erzählen, wenn auch erst in 100 oder mehr Jahren, wenn Sie nicht genau das machen, was Ihnen diese falschen Propheten einflüstern, nämlich hunderte Milliarden Euro in sogenannte Erneuerbare zu investieren, ohne Nutzen, aber mit fatalen Folgen für Mensch und Natur. Sobald wir in Regierungsverantwortung sind, werden wir diesen Irrsinn beenden. Schaut man sich beispielsweise den Green Deal von Frau von der Leyen genauer an, dann verlangt er im Programm Fit for 55 eine Absenkung der CO2-Emissionen um 55% bis 2030, bezogen auf das Jahr 2000. Nimmt man das Modell Middle of the Road des sogenannten Weltklimarates und berechnet die Auswirkungen auf die Temperatur bis zum Jahre 2100, dann verringert sich diese unter Aufwendung von mindestens 1.000 Milliarden Euro bis 2030 wohlgemerkt um satte 4.000stel Grad. Vorausgesetzt natürlich, die Hypothese vom menschengemachten Klimawandel stimmte, was tausende Wissenschaftler weltweit bestreiten. 4.000stel Grad, 1 Billion Euro für praktisch nichts, wobei nicht nichts, sondern Supergewinne für die Wind- und Solarbranche. Der jüngste Blackout in Spanien und Portugal zeigt sehr deutlich, dass der unkontrollierte Ausbau sogenannter erneuerbarer Energie nicht nur gigantische Summen verschlingt und damit die Strompreise in die Höhe treibt, er kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass das ganze Stromnetz zusammenbricht. In Deutschland sind schon jetzt fast 180 Gigawatt Nennleistung von Wind und Sonne installiert, obwohl wir nur 80 Gigawatt maximal benötigen. Und trotzdem wollen Sie unsere Kulturlandschaften mit noch mehr Vogelschreddern und großflächigen Solaranlagen verschandeln, ohne Rücksicht auf Mensch und Natur. Der Blackout wird daher auch bei uns kommen, so sicher wie das Amen in der Kirche, wie in Spanien, Portugal und Teilen Südfrankreichs, mit katastrophalen Folgen für uns alle. Und Sie tun alles, damit das wirklich passiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich darf für die CDU-CSU Herrn Andreas Jung aufrufen.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Schutz von Umwelt, Klima und Natur ist eine herausragende Aufgabe. Unser Grundgesetz spricht im Artikel 20a seit 1994 von den natürlichen Lebensgrundlagen. Und genauso ist es. Es sind unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Das Grundgesetz benennt es ausdrücklich im Zusammenhang unserer Verantwortung auch für künftige Generationen. Und der haben wir dadurch gerecht zu werden, dass wir diesem Schutz die Bedeutung, die ihm das Grundgesetz zumisst, auch mit einer Priorität in unserer politischen Arbeit gerecht werden. Und dafür, Herr Umweltminister, haben Sie ausdrücklich unsere Unterstützung. So haben Sie es beschrieben. So wollen wir es gemeinsam voranbringen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit dabei. Und ich will für unsere Fraktion sagen, und bin sicher, dass es weit darüber hinaus dafür Zustimmung findet, ausdrücklich mit diesem Anspruch, den Sie formuliert haben. Sie haben gesagt, Sie setzen dabei auf Gemeinsamkeit. Die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger wünscht sich, dass Umwelt, Natur und Klima erhalten und geschützt wird. Und deshalb wollen und müssen wir darauf aufbauen und diesen Weg gehen mit breiter Akzeptanz. Und Voraussetzung für breite Akzeptanz ist Partnerschaft. Die Partnerschaft von Umwelt und Wirtschaft, die Partnerschaft von Natur und Landwirtschaft, die Partnerschaft von Wald- und Forstwirtschaft, die Partnerschaft von Klima und Industrie. Es geht nur gemeinsam. Wir müssen diesen Weg gemeinsam beschreiten. So erhalten wir die soziale Akzeptanz. Nur wenn wir Arbeitsplätze erhalten, nur wenn auch auf dem Land Mobilität möglich ist, nur wenn Energiepreise nicht noch mehr zur sozialen Frage werden, dann erhalten wir diese Akzeptanz. Und das ist unser Auftrag. Zum Glück, sage ich hier, im Deutschen Bundestag haben wir alle 4 Jahre Wahlen. Zum Glück. Freie demokratische Wahlen. Und deshalb können wir diesen Weg, diesen langfristigen Weg, 2045 Klimaneutralität, Erhalt von Umwelt und Natur, den können wir nur mit breiter Unterstützung in der Mehrheit gehen. Das ist unser Anspruch, die Dinge zusammenbringen, Nachhaltigkeit in der ganzen Breite. Nur so geht's. Und Herr Minister, Sie haben es bereits angesprochen, Friedrich Merz, unser neuer Bundeskanzler, hat sich ausdrücklich bekannt gestern zu den internationalen, europäischen und nationalen Klimazielen. Wir unterstützen das ausdrücklich. Die internationalen Ziele, die im Pariser Abkommen beschrieben sind, die europäischen Ziele mit dem Anspruch, dass Europa der erste klimaneutrale Kontinent wird bis 2050 und unser nationales Ziel Klimaneutralität 2045. Das sind die Ziele. Aber um sie zu erreichen, müssen wir besser werden. Um sie zu erreichen, müssen wir internationaler denken. Wir müssen europäische Partnerschaft stärken. Und wir müssen vor allem ganz klar auf Technologien setzen, auf Innovationen setzen. Ich will es am Beispiel der Technologien der CO2-Abscheidung, CCS und CCU machen, die es jetzt konsequent gilt voranzubringen. Mit diesem Fokus auf Technologien und Innovationen schaffen wir das, was wir erreichen müssen. Klimaschutz mit sozialer Akzeptanz und wirtschaftlicher Stärke, dann erreichen wir es hier im Land und dann sind wir Beispiel und Vorbild und können es in Partnerschaft weltweit voranbringen. Das muss die Linie dieser Bundesregierung sein und dafür haben Sie unsere Unterstützung, dafür arbeiten wir gemeinsam. Sie haben angesprochen, das Gutachten des Expertenrates ist heute vorgestellt wurde und das werden wir uns in der Tat genau anschauen, weil die Überschrift, es werden die 2030-Ziele erreicht, wird getrübt durch den Inhalt, weil wir feststellen, dass wir derzeit Ziele deshalb erreichen, weil die Wirtschaft schwächelt. Aber wir müssen den Anspruch haben, gerade dann, und die Wirtschaft muss in Schwung kommen, wir brauchen ein neues, nachhaltiges Wachstum und trotzdem müssen wir die Ziele erreichen. Deshalb müssen wir uns die Bereiche anschauen, wo wir zum wiederholten Mal Ziele verfehlen. Was können wir im Verkehr, was können wir im Bereich des Gebäudes, der Gebäude besser machen? Wie können wir die Ziele für 2040, 2045 mit konkreten, konsequenten Strategien unterlegen? Das gilt es anzuschauen. Da gilt es, die Schlüsse draus zu ziehen. Und auch da wird es dann eben konkret Klima, Wirtschaft und Soziales zusammenbringen. Und deshalb müssen wir dieses Gutachten als Ansporn nehmen, einen draufzulegen und als Ansporn nehmen, die Instrumente noch mal zu schärfen. Friedrich Merz hat sich klar ausgesprochen für den CO2-Emissionshandel. Das ist ein Leitinstrument, das begleitet werden muss im Instrumentenmix durch Förderung, Hilfe bei Umstieg und Umbau, Rückgabe der Mittel, Kreislaufwirtschaft, die voranzubringen ist. Wir freuen uns auf die Arbeit, wir freuen uns auf die Debatten. Herzlichen Dank.
Ich darf für Bündnis 90 die Grünen Dr. Jan-Niklas Gesenhus aufrufen.
Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Minister, vielen Dank für die anerkennenden Worte. Ich möchte auch direkt anschließen an das, was Sie in Ihrer Rede auch schon angedeutet haben, noch mal die Frage in den Raum stellen. Was haben denn eigentlich die Europäische Zentralbank, das Weltwirtschaftsforum und die NATO gemeinsam? Sie alle warnen eindringlich vor den Sicherheits- und Wohlstandsrisiken, die dadurch entstehen, dass unsere Ökosysteme kollabieren. Sie alle fordern uns auf, mehr zu tun für den Umwelt- und Klimaschutz, weil nur so wir es hinkriegen, dass wir die Eskalation von Konflikten weltweit vermeiden, weil nur durch Umwelt- und Klimaschutz wir Wohlstand sichern können. Die Europäische Zentralbank hat das noch einmal sehr deutlich gemacht in einer Studie kürzlich. 70% der Unternehmen im Euroraum sind direkt oder mittelbar abhängig von Ökosystemleistung. Das zeigt noch einmal diese Bedeutung auch für unseren Wohlstand neben diesem wahnsinnigen Eigenwert, den einfach das Juwel einer intakten Natur für uns alle als Menschen hat. Und deswegen, Herr Minister, ist es auch gut, dass das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, das wir auf den Weg gebracht haben, fortgeführt wird. Es ist das größte Programm in der Geschichte der Bundesrepublik für den Natur- und Klimaschutz. 9000 Maßnahmen jetzt schon auf den Weg gebracht. Und das Gutachten des Expertenrats macht auch noch einmal deutlich, warum das so wichtig ist. Wir hinken im Landnutzungssektor hinterher beim Klimaschutz. Und die besten Verbündeten, die Superhelden für den Klimaschutz, das sind die Moore, Wälder und Meere. Die müssen wir stärken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz ist das Instrument dafür. Und den Anspruch brauchen wir auch international. Biodiversität, das ist unser gemeinsames Haus, intakte Ökosysteme. Und gerade im Naturschutzbereich zeigt die internationale Gemeinschaft, dass Multilateralismus, dass internationale Zusammenarbeit funktioniert und wichtig ist. Ich erinnere mich noch sehr bildlich an die Situation, als auf der Weltnaturkonferenz in Cali nach jahrelangen Verhandlungen endlich der Beschluss gefasst worden ist für den Schutz der indigenen Völker und Gemeinschaften im Naturschutz, wie mit Tränen in den Augen und zum Jubel geballter Faust die Vertreterinnen und Vertreter sich gefreut haben dafür, dass diese Anerkennung passiert ist. Und das war zusammen mit vielen wichtigen Beschlüssen die erste große multilaterale Konferenz seit Amtsantritt von Donald Trump. Und hier zeigt auch der Naturschutz, dass Multilateralismus funktioniert und gerade in dieser Zeit so wichtig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Minister, wenn Sie bereit sind, Kontinuität mit uns zu machen, diesen Weg fortzusetzen, dann haben Sie uns auch als Ihre Unterstützer an der Seite. Zweifel sind aber angebracht, weil dieser Koalitionsvertrag das Gegenteil beinhaltet. Dieser Koalitionsvertrag ist ein Frontalangriff auf Umwelt- und Naturschutz. Umweltverträglichkeitsprüfungen sollen abgebaut werden. Das Renaturierungsgesetz soll nicht umgesetzt werden. Das Bodenschutzgesetz wird abgelehnt. Das alles geht in die falsche Richtung. Die Zivilgesellschaft wird von Ihnen unter Beschuss genommen. Sie wollen Klagerechte abbauen. Sie wollen Beteiligungsrechte abbauen. Sie wollen, dass Menschen in Planungsverfahren nicht mehr richtig informiert werden. Das ist ein Frontalangriff an die vielen, vielen Ehrenamtler in unserem Land, die sich einsetzen für Umwelt- und Naturschutz. Das ist das falsche Signal. Und genauso falsch ist es auch, jetzt den Meeresbeauftragten beispielsweise abzuschaffen, obwohl der Posten erhalten bleibt, obwohl die Arbeit fortgesetzt wird, aber die Person jetzt eben nicht mehr mit dem Titel Meeresbeauftragter bei internationalen Verhandlungen auftreten kann. Sie sparen keinen Cent und machen einfach populistisch da die Abschaffung eines Beauftragtenposten und unterm Strich ist nichts damit gewonnen, nur ein Bedeutungsverlust. Das ist die falsche Richtung. Wenn Sie also Kontinuität machen, haben Sie uns als Unterstützer, dann brechen Sie aber den Koalitionsvertrag. Oder Sie setzen den Koalitionsvertrag um, dann werden Sie aber zur Abrissbirne des Umwelt- und Naturschutzes. Ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Wenn Sie Umwelt- und Naturschutz weiter offensiv umsetzen wollen, dann unterstützen wir Sie dabei. Herzlichen Dank.
Ich darf nun aufrufen zur ersten Rede Herrn Dr. Fabian Pfahl von der Fraktion Die Linke.
Frau Präsidentin, KollegInnen aus den demokratischen Parteien, ich bin Wissenschaftler und freue mich, in dieser Funktion neu dabei zu sein. Der Koalitionsvertrag ist ein Rückschritt, nicht nur für uns, sondern auch für den globalen Klimaschutz. Sie wollen den Kohleausstieg erst 2038. Dabei zeigen zahlreiche Studien, dass er 2030 möglich ist. Sie müssen in Erneuerbare und in Speicher investieren. Zu Erneuerbaren steht nichts drin, außer dass Sie hier weitere Planungs- und Genehmigungsbeschleunigungen wollen. Wie schnell soll es denn noch werden nach der Flut von Beschleunigungsgesetzen die letzten Jahre? Wie viel Natur möchten Sie noch diesem Konstrukt des überragenden öffentlichen Interesses opfern? Dafür wollen Sie bis zu 20 Gigawatt neue Gaskraftwerke bauen, die nicht wasserstoff-ready sein müssen. Das verstärkt fossile Abhängigkeiten. Sie machen Politik für Konzerne, nicht für Menschen. Doch es kommt noch schlimmer. Da sollten Sie in der SPD hellhörig werden. Man entnimmt der dpa dieser Tage, dass die CDU-Ministerin und Lobbyistin Reiche, die auch für Energie zuständig ist, das nur als Sollmarge ansieht. Sie spricht von mindestens 20 Gigawatt. Ist der Koalitionsvertrag geschlossen und schon dessen Bruch angekündigt, frage ich mich. Klimaschutz geht nur sozial. Das hat schon die Ampel nicht verstanden. Mit ihrem Klimaschutz für Besserverdienende sowie der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes haben Sie, und das muss ich Ihnen ankreiden, den Klimaschutz generell diskreditiert. Wie die neue Koalition blieb auch die Ampel den Menschen das Klimageld schuldig. So bringt man Menschen gegen das so zentrale und wichtige Anliegen eines ambitionierten Kampfes gegen die Erderhitzung auf. Denn der stets steigende CO2-Preis erhöht die Kosten für Mobilität, für Heizen, für Strom. Wer aber auf dem Land wohnt, braucht wegen des von Ihnen nur schlecht ausgebauten ÖPNV ein Auto. Wer zur Miete wohnt, kann sich die Heizung nicht aussuchen. Heizen ist mit Gas im vergangenen Jahr um 7% teurer geworden und steigt 2027 durch den EU-Emissionshandel noch mal deutlich an. Deswegen, Klimaschutz ohne soziale Komponente erhöht die Unsicherheit und Unzufriedenheit, und wir wissen alle, wer davon profitiert. Ein Klimageld hingegen schafft Entlastung und begeistert Menschen für Klimaschutz. Doch genug der Kritik, ich will auch ganz konkrete und schnell umsetzbare Vorschläge machen. Die Entsiegelung von Flächen für mehr Stadtgrün und Stadtbäume, eine Anschubfinanzierung für Energiespeicher, ein ausreichender Industriestrompreis zum Schutz von guten Arbeitsplätzen in der Industrie und eine öffentliche Beschaffung sowie das 9-Euro-Ticket. Dafür muss der Bund Geld in die Hand nehmen. Die Lösungen sind da. Wir müssen sie nur umsetzen. Und das wollte ich Ihnen als Wissenschaftler immer schon mal gesagt haben. Vielen Dank.
Das Wort für die AfD-Fraktion hat nun Marcel Queck. Entschuldigung, ich bin eins zu weit gerutscht. Genau, Entschuldigung. Ich begrüße Sie erst mal herzlich alle. Bin da. Das Wort für die SPD hat nun Esra Limbacher. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Korrektur war wichtig, weil mit Ihrer Fraktion habe ich Gott sei Dank gar nichts am Hut. Vor fast genau einem Jahr, im Mai 2024, war meine saarländische Heimat, aber auch der gesamte Südwesten in unserem Land im Ausnahmezustand. Die Menschen an der Saar, an ihren Nebenflüssen und vielen Bächen, Hanglagen oder sogar kleinen Weihern wurden innerhalb weniger Stunden von einer Naturkatastrophe ereilt, die als Pfingsthochwasser in die Geschichte unseres Landes eingegangen ist. Hier hat sich eine Naturgewalt aufgetan, die in dieser Form unaufhaltsam war. Und ich habe in diesem Moment den Schmerz nachempfinden können, den viele Bürgerinnen und Bürger mir in diesen Tagen in meinem eigenen Wahlkreis, aber eben auch darüber hinaus im ganzen Land geschildert haben. Verlust von Eigentum und noch viel Schlimmeres. Wir haben bereits auf vielen Wege dafür gesorgt, zu reagieren, um uns besser zu schützen. Und der unermüdliche Einsatz der Helferinnen und Helfer in diesen Momenten kann nicht genug gedankt werden. Ich will aber in diesem Moment, ein Jahr nach dieser Katastrophe, auch hier noch mal die Möglichkeit zu nutzen, ganz herzlich Danke zu sagen für allen, die geholfen haben, um Leben und Eigentum zu schützen. Das kann man nicht oft genug sagen. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es mehrmals pro Jahr so ein Jahrhunderthochwasser wie im letzten Jahr im Saarland, im Südwesten oder eben auch in Tschechien, Österreich, Polen oder Rumänien gibt, dann ist das nicht normal, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch heute hier in der Aussprache will ich deutlich machen, es sind die Folgen der Klimakrise, die uns auch hier in Deutschland ganz konkret betreffen. Deswegen Deswegen ist es mir gerade heute hier in den ersten Beratungen für das Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit so wichtig zu sagen, Klimaschutz ist nichts anderes als Menschenschutz, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit genau solche Katastrophen nicht noch häufiger und nicht noch verheerender werden, müssen wir handeln. Und wir werden handeln. Diese Koalition wird den Klimaschutz ernst nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist auch gut so. Und ich will sagen, weil Sie genau bei dem Thema wieder reinrufen. Ich war da gewesen, es ist meine Heimat, die betroffen war von diesen Extremwetterereignissen. Das kam nicht von irgendwoher. Alle wissen, woher das kam. Ja, jetzt machen Sie sich drüber lustig. Und wissen Sie, wer da nicht gelacht hat? Die Menschen, die genau von diesen Naturkatastrophen
betroffen waren. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Nein, lasse ich nicht zu. Die Menschen, die genau von diesen Naturkatastrophen betroffen sind. Und es ist unsere Verantwortung in diesem Hohen Haus, nicht über diese Menschen zu lachen und uns nicht lustig zu machen, sondern diese Sorgen und Nöte endlich ernst zu nehmen und zu handeln. Das bedeutet, einen effektiven Klimaschutz zu machen, dass der AfD den Menschen vollkommen egal ist. Das ist mir klar, dass sie so respektlos sind. Das verschlägt mir teilweise die Sprache. Natur- und Klimaschutz müssen zusammen gedacht werden und zusammen umgesetzt werden. Deswegen spricht der Koalitionsvertrag auch hier eine deutliche Sprache. Ich will den natürlichen Klimaschutz ansprechen. Wir setzen das Aktionsprogramm fort mit der Wiedervernässerung von Mooren, der Renaturierung von Auen und Stärkung natürlicher CO2-Speicher. Das schützt das Klima und die Artenvielfalt gleichzeitig. Wir machen die Investitionen in die Kreislaufwirtschaft weiter. Wir modernisieren das Umweltrecht und vieles mehr. Aber lassen Sie mich zum Schluss noch eine Sache sagen. Der Minister hat es angesprochen. Wir begreifen Klimaschutz und Umweltschutz immer nur gemeinsam mit sozialen und solidarischen Rechten der Bürgerinnen und Bürger. Klimaschutz ist kein Luxusgut. Das müssen sich Menschen leisten können. Und genau dafür setzen wir uns ein, dass die Menschen mitgenommen werden,
die gesellschaftlichen
Gräben nicht vergrößert werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank und guten Abend.
Das Wort hat nun zu einer Kurzintervention der Abgeordnete Carsten Hilse.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Kurzintervention zulassen. Es wäre schön gewesen, wenn Sie mir einfach die Möglichkeit gegeben hätten, diese Zwischenfrage zu stellen. Dann wäre ich darauf eingegangen. Ich habe das Einzige, was ich getan habe, ich habe niemand gelacht. Uns ist das Elend und die Sorgen der Leute, die von so einer Katastrophe betroffen sind, selbstverständlich geht uns genauso ans Herz. Das Einzige, was ich gesagt habe, dass der Deutsche Meteorologische Dienst gesagt hat, eindeutig, das hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Dieses Hochwasser hatte nichts mit dem Klimawandel zu tun. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie nicht die Expertise des Deutschen Meteorologischen Dienstes in Frage stellen wollen. Und ich empfehle Ihnen, kommen Sie mal bitte in das schöne Land Sachsen. Dann fahren Sie nach Pillnitz. Da gibt es ein Gebäude direkt an der Elbe. Und dort kann man
bitte
sehen.
Bitte keine Parallelrede. Nicht zu lang.
Selbstverständlich. Ich wollte Ihnen bloß darauf hinweisen, dass es solche Katastrophen immer wieder gab. In den letzten 1000 Jahren und noch länger. Das heißt, es hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Und hier, das verbitten wir uns, hat niemand gelacht wegen der Sorge und der Ängste und der Nöte von anderen Menschen. Danke.
Herr Abgeordneter Limbacher, möchten Sie darauf antworten?
Sehr gerne, Frau Präsidentin. Hätten Sie sich umgedreht, hätten Sie die Lacher gesehen, Herr Kollege. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Und das hat mich tief getroffen und ich halte es trotzdem für falsch. Und deswegen ist es richtig, genau das hier vorne anzusprechen, auch Ihrer Fraktion gegenüber. Aber ich will Ihnen eines mitgeben. Sie haben es doch selber gesagt. Denken Sie mal drüber nach. Sie haben das Wort Jahrhunderthochwasser in den Mund genommen. Und das Problem ist doch, dass diese Jahrhunderthochwasser mittlerweile nicht jedes Jahrhundert vorkommen, sondern beinahe jährlich. Und wer dann nicht erkennt, dass diese Extremwetterereignisse einen Faktor darstellen, der nicht mehr einfach so zur Seite gewischt werden kann, der hat von Wissenschaft und von Fakten einfach keine Ahnung und ignoriert die, Herr Kollege.
Das Wort hat nun für die AfD-Fraktion Marcel Queckemeyer zu seiner ersten Rede.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Limbacher, Ich wurde vorhin schon aufgerufen, weil man gesehen hat, dass Ihre Fraktion wirklich überflüssig ist. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung will den Weg zur Klimaneutralität mit enormem finanziellen Aufwand ebnen. 150 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen bis 2029 und 100 Milliarden Euro in Klima- und Transformationsfonds stehen im Raum. Das sind gigantische Summen, finanziert über Schulden, die unsere Kinder und Enkelkinder tragen müssen. Wer das Prinzip der Generationsgerechtigkeit und der einst gepredigten sozialen Gerechtigkeit der SPD ernst nimmt, müsste hier mal genauer hinschauen. Ein zentrales Element dieser Strategie ist der beschleunigte Ausbau von Windkraft und Solaranlagen. Doch genau hier liegt ein erhebliches Spannungsfeld, das bislang kaum thematisiert wird. Wir reden von tausenden neuen Windkraftanlagen, häufig im ländlichen Raum oder sogar in unseren Wäldern, und von PV-Anlagen in Mooren, wie es Rot-Grün in Niedersachsen vorsieht. Damit einher geht eine massive Flächenversiegelung, Zerschneidung von Lebensräumen und das Risiko für die Artenvielfalt. Alles unter dem Label Klimaschutz. Diese Entwicklung steht in direktem Widerspruch zum natürlichen Klimaschutz, der eigentlich genau diese Flächen bewahren soll. Das passt nicht zusammen. Positiv hervorzuheben ist an dieser Stelle tatsächlich die geplante Wiedervernässung von Mooren, die im Koalitionsvertrag als Teil einer langfristigen Moorschutzstrategie verankert ist. Moore sind zwar Kohlenstoffspeicher, aber besonders wichtig für die Sicherung der Artenvielfalt und Biodiversität. Doch auch hier gilt, gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. Hier dürfen keine Parks zur Energiegewinnung entstehen. Ergänzen möchte ich, Windräder bestehen nicht aus Luft und guten Absichten. Sie enthalten Schmierstoffe, seltene Erden, Betontürme und Kunststoffrotoren, die am Ende ihres Lebenszyklus zu Sondermüll werden. Auch Solarpaneele sind schwer zu recyceln. Die Industrie produziert also mit enormem Material- und Energieeinsatz Geräte, die später, Stand heute, nicht nachhaltig entsorgt werden können. Ein weiteres Beispiel, SF6, ein extremes klimaschädliches Gas, wird in vielen Windkraftanlagen zur Isolierung von Schaltanlagen verwendet. Es ist bis zu 23.500 Mal klimaschädlicher als CO2, und das sollten Sie wissen. Von Klimaneutralität kann da keine Rede sein. Wir ersetzen also das eine Umweltproblem durch ein anderes, typisch grün. Nur vermarktet wird es als nachhaltig. Mein Fazit: Wer wirklich technologieoffen, marktwirtschaftlich und nachhaltig handeln will, darf nicht auf pauschalen Ausbau und Massenförderung setzen. Er muss Qualität vor Quantität setzen, effizient vor Symbolpolitik stellen. Und das wird künftig nur mit einer Fraktion möglich sein, mit der AfD. Vielen Dank.
Das Wort hat nun für die CDU-CSU-Fraktion Herr Abgeordneter Marc Helfrich.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Eine Koalition kann nur erfolgreich sein, wenn sie ein gemeinsames Politikverständnis entwickelt. Denn nur wer in dieselbe Richtung steuert, kommt auch sicher ans Ziel. Wir brauchen deshalb auch und gerade in der Umweltpolitik ein neues gemeinsames Verständnis. Eine schwarz-rote Umweltpolitik oder besser gesagt eine Umweltpolitik der Mitte. Wichtige Eckpfeiler unserer Umweltpolitik müssen sein: der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen, Pragmatismus bzw. Praxisnähe, Effektivität und Erfolgskontrolle. Erreichen wir das, was wir eigentlich mit der Politik erreichen wollen? Sozialer Ausgleich, der Erhalt von Arbeitsplätzen und vor allem das Zusammendenken von Umweltschutz und Wirtschaftspolitik. Wir müssen endlich wegkommen von der Denke, dass Umweltpolitik nur mit der Einschränkung von Freiheit, mit hohen Kosten sowie mehr Bürokratie funktioniert. Wer so denkt und handelt, der verliert nicht nur die Akzeptanz in der Bevölkerung, sondern riskiert auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Und deshalb ist es so wichtig, dass CDU, CSU und SPD auch im Umweltbereich gemeinsam den Politikwechsel einleiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, die Union steht dafür bereit. Ich freue mich auf die vor uns liegenden Aufgaben. Wir müssen beispielsweise das Thema Flächenverbrauch beherzt angehen. Man kann es den Menschen vor Ort nicht mehr vermitteln, dass eine Fläche für die erneuerbaren Energien oder den Hochwasserschutz gebraucht wird und dennoch naturschutzrechtlich voll ausgeglichen werden muss. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe in meinem Wahlkreis wahrlich viel Windkraft, Netzausbau und Küstenlinie. Ich freue mich, dass wir dieses Thema endlich angehen und den Ausgleich in diesen Bereichen reduzieren wollen. Eine weitere drängende Aufgabe gibt es im Bereich der Kreislaufwirtschaft zu lösen. Die Ampelregierung hat es nicht geschafft, überfällige Reformen im Verpackungsgesetz zum Beispiel für ein recyclingfreundliches Verpackungsdesign anzustoßen. Das werden wir ändern und angehen. Ebenso erfordert die EU-Verpackungsverordnung Anpassungen im deutschen Recht. Die beteiligten Akteure warten darauf und brauchen Planungssicherheit. Die neue Koalition wird sich daran messen lassen müssen, ob wir die notwendigen Änderungen praxistauglich und eins zu eins ausgestalten oder nicht. Das ist unser Anspruch und Maßstab. Der Artenschutz in Europa ist eine Erfolgsgeschichte. Doch wir stellen schon jetzt bei einigen Arten fest, dass der hohe Schutzstatus das Gleichgewicht der Arten an einigen Stellen aus den Fugen geraten lässt. Ich denke da zum Beispiel an Gänse, aber vor allem an den Wolf. Die Wolfspopulation in Deutschland wächst seit Jahren rasant. Schon heute haben zahlreiche Weidetierhalter morgens auf dem Weg zu ihren Koppeln Angst, weil sie nicht wissen, welches Schlachtfeld sie dort vorfinden. Und deshalb werden wir die Herabsetzung des Schutzstatus beim Wolf in der FFH-Richtlinie unverzüglich in deutsches Recht umsetzen und für eine rechtssichere Entnahme von Wölfen sorgen. Dazu nehmen wir auch den Wolf ins Jagdrecht auf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass wir in dieser Legislaturperiode wieder Klimaschutz aus einem Guss machen können, da die Zuständigkeit für den Klimaschutz wieder in einem Ministerium beheimatet ist. Der heute veröffentlichte Prüfbericht des Expertenrates für Klimafragen hat uns noch einmal verdeutlicht, dass es keinen Grund zum Ausruhen auf dem Erreichten gibt. Wir müssen auch bei der Klimaanpassung in Deutschland vorankommen. Das führen uns die schrecklichen Flutereignisse in unserem Land immer wieder vor Augen. Wir wissen aber auch, dass Deutschland allein das Weltklima nicht retten kann. Was wir aber können, Entwicklungs- und Schwellenländer durch gezielte Investitionen in seriöse und zertifizierte Klimaschutzprojekte unterstützen, um zum Beispiel Energie klimaneutral zu erzeugen. Diesen Mechanismus sieht das Pariser Klimaabkommen vor, und wir wollen ihn mit Leben füllen, in einem begrenzten Umfang, um etwa unvermeidbare Restemissionen auszugleichen. Und das hat mit Ablasshandel rein gar nichts zu tun. Wir müssen schnell belastbare Wege für Negativemissionen eröffnen. Die reine Hoffnung auf eine Lösung in der Zukunft reicht nicht aus, um heute riesige Investitionen in dekarbonisierte Produktionsanlagen zu tätigen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben einiges vor, und ich freue mich darauf. Packen wir es gemeinsam an. Dankeschön.
An dieser Stelle möchte ich sehr herzlich die über 300 Stipendiatinnen und Stipendiaten des Parlamentarischen Patenschaftsprogrammes des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses der Vereinigten Staaten auf der Tribüne willkommen heißen. Seit über 40 Jahren ermöglicht das sogenannte PPP jungen Menschen aus Deutschland und den USA einen einjährigen Aufenthalt in dem jeweils anderen Land und trägt zur Vertiefung der Freundschaft bei. Und ich hoffe, Sie haben alle Ihre Zeit in Deutschland genossen und werden noch einen interessanten Tag im Deutschen Bundestag hier verbringen. Und nun hat für Bündnis 90 die Grünen die Abgeordnete Lisa Badum das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Helfrich, wenn Sie gemeinsam mit anderen das Klima retten wollen, wäre es sinnvoll gewesen, dass Sie nicht die Beauftragte für internationale Klimapolitik abgeschafft hätten. Vielleicht denken Sie sich noch mal drüber nach. Vielleicht revidieren Sie das noch mal. Aber jetzt zu Ihnen, Herr Schneider. Herr Schneider, wir sind gespannt auf Sie und Ihre Arbeit, denn abgesehen davon, dass Sie gern angeln, konnten wir bisher noch nicht so viele Bezüge zu Umwelt, Klima lesen und finden. Aber als Vorsitz des Parlamentskreises Braukultur habe ich zum Glück noch Insiderwissen. Sie waren Bierbotschafter 2022 und da gibt es einen sehr engen Bezug zum Klimaschutz, zumindest wenn Sie Ihr Amt ernst genommen haben, wovon ich mal ausgehe. Bier ist ein Lebensmittel. Und für alle unsere Lebensmittel brauchen wir gute Ernten, brauchen wir ein fruchtbares Land, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber unsere Ernährungssicherheit ist in Gefahr. Wir erleben aktuell das trockenste Jahr seit fast einem Jahrhundert. Sie sind darauf eingegangen. In zwei Wochen sollen uns schon die ersten Hitzewellen erreichen. Und die Waldbrandgefahr steigt und steigt mit jeder Runde, die wir hier debattieren. Und der Grundwasserspiegel sinkt. Man braucht also wahrlich keine jahrelange Expertise in Klimapolitik, um zu sehen, es ist kein nice to have, sondern die Bekämpfung der Klimakrise ist überlebenswichtig. Und Herr Schneider, Sie haben das erwähnt, Sie haben gesagt, es ist eine Sicherheitsfrage. Und wir erwarten von Ihnen, dass Sie die nächsten Jahre deutlich machen, dass Klimaschutz Wirtschaft und Sicherheitspolitik ist und dass wir dabei gewinnen. Wir gewinnen Geld, Wertschöpfung, Unabhängigkeit und mehr Technologieführerschaft. Denn Technologieführer werden wir nicht bei Öl- oder Gasheizung sein, meine lieben Kolleginnen und Kollegen weltweit, sondern vielleicht eher bei der Wärmewende. Und da sind wir schon bei Ihrer neuen Kollegin im Wirtschaftsministerium, Frau Reiche, die den Klimaschutz ja zuletzt als überbewertet, ja, bezeichnet hat. Sie will 20 neue Gigawatt aus fossilen Gaskraftwerken zubauen. Wir haben es gehört, ob die Wasserstoff-ready sein sollen, weiß sie nicht. Und damit würde die Nachfrage nach Gas wieder steigen. Damit würde unsere Abhängigkeit von Gas wieder steigen. Und damit können wir unsere Klimaziele natürlich nicht erreichen. Herr Schneider, was da von Ihrer Kollegin kommt, das können Sie sich nicht bieten lassen. Das ist ein Frontalangriff auf alles, wofür Sie als Umwelt- und Klimaminister stehen sollen. Und das Tragische ist, und da geht es mir ähnlich wie beim Kollegen Herrn Gesenhus mit dem Naturschutz, diesen klimapolitischen Irrsinn haben Sie auch noch im Koalitionsvertrag verewigt. Wir ermöglichen langfristige internationale Gaslieferverträge. Wir wollen Potenziale konventioneller Gasförderung im Inland nutzen. Die Klimaziele bleiben davon unberührt. Die Klimaziele bleiben davon unberührt. Ist das Autosuggestion oder ist das eher dreiste Wählertäuschung? Die Gasförderung im Inland ist eindeutig mittlerweile eine Dystopie. Sie wollen ernsthaft im Jahr 2025 in Bayern nach neuen Gasquellen bohren. Und das Vorkommen in Reichling, das würde für maximal zwei Wochen des bayerischen Gasverbrauches reichen. Und die Menschen vor Ort, die haben finanziell gar nichts davon. Profitieren werden nur die Managerinnen und Manager der Gasfirma. Das ist schon echt dreist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und für uns Grüne ist eines klar, die Zeit für dreistes Durchwursteln ist vorbei. Deswegen haben wir auch geholfen, die 100 Milliarden Euro für Klimaschutz bereitzustellen. Lieber Herr Schneider, fischen Sie nicht in fossilen, trüben Gewässern wie Ihre Kollegin, sondern werfen Sie weiter aus. Wir werden Sie dabei sehr gerne unterstützen. Vielen Dank.
Für die Linke hat nun das Wort Violetta Bock zu ihrer ersten Rede.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die letzten beiden Tage habe ich hier viele Reden gehört. Und immer wieder kam das Stichwort Sicherheit, Verteidigung, Verantwortung und ausgerechnet jetzt beim Bereich Klima auch ganz viel das Wort Gemeinsamkeit. Diese Floskeln machen mich ehrlich gesagt ziemlich wütend, weil sie der Realität ausweichen. Die Klimakatastrophe ist real und sie trifft eben nicht alle gleich. Mit all den extremen Wetterereignissen, mit Überschwemmungen, der Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen weltweit und der Kriege beim Run auf die Ressourcen, wo ja auch noch die Regierung mitmachen will. Das Klima lässt aber nicht mit sich verhandeln. Und es ist auch kein Modetrend. Klar schreiben Sie in Ihrem Koalitionsvertrag von Klimazielen. Aber Sie schauen durch die Brille von Agrarindustrie und Wirtschaftslobby und wollen noch mehr dem Zweck der Verwertung am Markt unterordnen. Wir stehen nicht für einen grün lackierten Kapitalismus, bei dem die Kosten nach unten weitergereicht werden. Klimagerechtigkeit bedeutet, Verursacher sollen zahlen. Diejenigen, die am meisten für diese Katastrophe verantwortlich sind, sollen bezahlen. Und dann hätten alle ein schöneres Leben. Verantwortung, vielleicht nicht alle. Verantwortung heißt heute, sich gegen die Konzerninteressen zu stellen. Sicherheit, die gibt es nur, wenn es uns gelingt, ihre Politik zu verhindern. Während sich die AfD bei der CDU ja geradezu anbiedert, stelle ich der Regierungserklärung unsere Oppositionserklärung entgegen. Wir werden Ihre Vorlagen prüfen. Wir werden Ihre Versprechen checken und wir werden entlarven, wenn Sie unter dem Stichwort Bürokratieabbau demokratische Mitwirkungsrechte einschränken. Und wir werden nicht still sein, wenn Sie Gesetze von Lobbyverbänden vorlegen oder unter dem Stichwort der Technologieoffenheit, die Zukunft wird schon richten, alles in die Zukunft verschieben. Sie greifen mit Ihrer Politik der Ignoranz unsere Lebensgrundlagen an. Und wir werden sie verteidigen. Die Entscheidungshoheit über den Schutz und die Verteilung lebensnotwendiger Güter wie Boden, Wasser und Wald muss zurück in die Hände der Menschen. Das ist Demokratie. Und von daher an alle, die zusehen, und auch an die 13.000 Wissenschaftler, die den Appell der Scientists und Fridays for Future unterzeichnet haben, den die CDU nicht entgegengenommen hat bei der Konstituierung. So viel zum Stichwort gemeinsam. Wir haben ihn ja dann im Plenarsaal übergeben. Ich hoffe, er ist angekommen bei Ihrem klimapolitischen Sprecher. Aber von daher an all die da draußen oder auch die hier da oben und auch international, kämpft mit uns. Organisiert euch mit uns. Diese Welt ist zu schön, um sie den Milliardären und Konzernen zu überlassen. Und nennen Sie es gerne Ökosozialismus, dazu stehe ich gerne. Sie haben eine Welt, für die wir kämpfen und wo wir für, gegen die Profitlogik anstehen.
Das Wort hat für die CDU-CSU-Fraktion der Abgeordnete Dr. Thomas Gebhardt, bitte.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist Teil unserer ethischen Verantwortung, dass wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten. Und dazu gehört, dass wir Stück für Stück klimaneutral werden. Wir stehen zu den deutschen und zu den europäischen Klimazielen. Aber dabei ist genauso klar, dass wir ein starkes Industrieland bleiben müssen. Wir dürfen auf dem Weg hin zur Klimaneutralität nicht die Wettbewerbsfähigkeit unserer heimischen Unternehmen verlieren. Im Gegenteil, wir müssen wieder mehr Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen. Das ist die eigentliche Aufgabe. Und würde die Industrie und würden die Unternehmen immer weiter an Boden verlieren und abwandern, dann besteht die Gefahr, dass es nicht nur wirtschaftliche und soziale Verwerfungen in diesem Land gibt, sondern es wäre auch ein Rückschritt für den Klimaschutz. Denn was haben wir denn gewonnen oder hätten wir denn gewonnen, wenn am Ende Produkte einfach an anderer Stelle der Welt hergestellt werden und dann zu uns geliefert werden? Dem Klima ist es doch egal, wo die CO2-Emissionen entstehen. Der Klimaschutz ist eine globale Aufgabe. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Und deswegen heißt die Aufgabe für uns, wir müssen Umwelt, Wirtschaft und soziale Aspekte in Einklang bringen. Das ist die eigentliche Herausforderung. Und wie das gelingen kann, dazu will ich drei Punkte nennen. Erstens, wir müssen vor allem auf marktwirtschaftliche Instrumente setzen. Es geht um Anreize. Es muss sich lohnen, in CO2-Vermeidungstechnologien zu investieren. Klimaschutz muss ein Geschäftsmodell sein, meine Damen und Herren. Und marktwirtschaftlich, ja, genauso. Und marktwirtschaftlich heißt vor allem, es entscheidet vorrangig der Markt, welche Technologien wann, wo, wie eingesetzt werden. Das ist der viel effizientere Weg im Vergleich zu dem, was wir die letzten Jahre erlebt haben, nämlich immer mehr kleinteilige, überbürokratische Vorschriften. Es führt zu nichts. Und wir haben es übertrieben mit dieser Regulierungswut. die den Bürgern, den Unternehmen haargenau vorschreibt, was sie zu tun, was sie zu lassen haben. Meine Damen und Herren, wir haben es übertrieben an der Stelle, und wir müssen davon weg. Im Gebäude- und Verkehrsbereich wird es einen europäischen Emissionshandel geben. Und das ist gut. Das ist in unserem Interesse, dass es künftig bei der CO2-Bepreisung europaweit gleiche Regeln geben wird, statt dem bisherigen nationalen Alleingang. Das hilft dem Klima, und es hilft, einseitige Kostenbelastungen für Bürger und Unternehmen in Deutschland und damit auch Wettbewerbsnachteile zu beseitigen. Und klar ist auch, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung müssen an Bürger und Unternehmen zurück. Wir werden die Stromkosten senken. Das ist richtig, denn CO2-Bepreisung darf kein Einnahmeinstrument des Staates sein. Und noch eines, wir werden darauf achten, dass es keine Preissprünge gibt von einem Jahr zum nächsten, denn wir dürfen auch niemanden in diesem Land überfordern. Einen zweiten Punkt. Wir müssen vor allem auf technologische Innovationen setzen. Erneuerbare Energien, Wasserstoff, Speichertechnologien, vieles mehr, aber auch auf CO2-Abscheidungs-, Speicherungsentnahme-, Wiederverwertungstechnologien hin bis zu einer echten CO2-Kreislaufwirtschaft. Und daher ist es richtig und gut, dass wir uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt haben, diese Technologien jetzt zu ermöglichen. Und dies gilt es schnell und unbürokratisch umzusetzen. Und ich will einen dritten und letzten Punkt nennen. Wir brauchen verlässliche und sinnvolle Rahmenbedingungen. Und ich will ein Beispiel aus dem Verkehrsbereich nennen. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, den Ausbau eines flächendeckenden Schnellladenetzes für Pkw und Lkw zu beschleunigen. Und außerdem werden wir emissionsfreie Lkw über 2026 hinaus von der Maut befreien. Meine Damen und Herren, das sind Lösungen, die helfen, pragmatisch Klimaschutz im Verkehr voranzubringen. Und auch das müssen wir jetzt umsetzen. Es geht am Ende nicht darum, ob Umwelt- und Klimaschutz. Es geht nicht um ein Ja oder Nein, sondern es geht darum, dass wir Klimaschutz richtig und vernünftig machen. Es geht darum, dass wir Umwelt und Wirtschaft zusammenbringen. Und es geht darum, dass wir die Bürger nicht überfordern. Was heißt es denn
jetzt? Ich möchte kurz darauf hinweisen, Herr Abgeordneter Bauer in der Linksfraktion. Ich bitte Sie, Ihren Hut oder Ihre Mütze abzunehmen in diesem Plenarsaal, bitte. Ich würde Sie darum bitten, weil das hier Gepflogenheit im Haus ist. Und wenn Ihnen das nicht möglich ist, bitte ich Sie, den Saal zu verlassen. Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Andreas Bleck nun das Wort.
Werte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist zusammengegangen, was nicht zusammengehört. Selbst die Wahl des Papstes verlief reibungsloser als die Wahl des Bundeskanzlers. Würde dem Deutschen Bundestag ein Kardinal-Protodiakon vorstehen, hätte er die folgende Nachricht mit großer Trauer verkünden müssen. Habe Mut, Bundesregierung. Es ist eine schwarz-rote Koalition, die sich den Namen Schuldenkoalition gegeben hat. Rekordschulden sind der Kitt, der diese Bundesregierung zusammenhält. Und Rekordlügen sind der Grund, warum sie überhaupt zusammengekommen ist. Die Zustimmung Die Zustimmung zu den Rekordschulden haben sich die Koalitionäre von den Grünen erkaufen müssen. Die Klimaneutralität im Grundgesetz und die 100 Milliarden Euro Sonderschulden für den Klimaschutz gehen zulasten von Industriearbeitern, Hausbesitzern, Autofahrern und vor allem jungen Menschen. Zum Wohle unseres Landes und unserer Bürger lehnen wir Selbstkasteiung und Fässer ohne Boden entschieden ab. Festzuhalten ist, Friedrich Merz ist nicht Kanzler, sondern Insolvenzverwalter der Bundesrepublik Deutschland. Der Koalitionsvertrag der Schuldenkoalition steckt voller Unklarheiten und Widersprüche. Die Einigkeit, die die Koalitionäre in den Aussprachen zur Regierungserklärung demonstrieren, glaubt ihnen niemand. Die Bundesregierung ist von ihrem Koalitionsvertrag sogar so überzeugt, dass sie in einem geheimen Abkommen einen brüchigen Waffenstillstand vereinbaren musste. Öffentlicher Streit soll für 100 Tage vermieden werden. Das bedeutet, noch gehen die Koalitionäre aufeinander zu und schon bald aufeinander los. Viel Spaß. Werter Herr Minister Schneider, bei der SPD kommen Abstammung, Geschlecht und Proporz vor Leistung. Dass ein Minister ernannt wird, der für die Themen im Zuständigkeitsbereich seines Ministeriums keine parlamentarische Erfahrung mitbringt, ist bezeichnend. Dabei möchte ich nicht falsch verstanden werden. Der Zweifel, dass es mit der Schuldenkoalition besser wird, hat wenig mit Ihnen persönlich, sondern mehr mit den Inhalten Ihrer Bundesregierung zu tun. So möchte die Schuldenkoalition zwar den Flächenverbrauch verringern, hält aber am Bau und Betrieb von Flächenverbrauchsenergien fest. Sie möchte zwar das Leben der Bürger bezahlbar machen, hält aber an der CO2-Bepreisung fest. Die Zielkonflikte zwischen Naturschutz auf der einen und Klimaschutz auf der anderen Seite kann und will die Bundesregierung nicht auflösen. Aus diesem Grund sind wir das Gegenprogramm zur Zerstörung von Umwelt und Natur sowie Verarmung von Land und Volk. Eine AfD-geführte Bundesregierung würde im Zuständigkeitsbereich dieses Ministeriums 4 Punkte sofort ändern. Erstens. Wir wollen den Bau von Windenergieanlagen in Wäldern und Schutzgebieten untersagen und damit den Flächenverbrauch reduzieren und streng geschützte Fledermäuse und Greifvögel retten. Zweitens. Wir wollen den Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln nach guter fachlichen Praxis ermöglichen und damit die Ernährungssicherheit garantieren und die deutsche Landwirtschaft unterstützen. Drittens. Wir wollen den Bau und Betrieb von CO2-neutralen, flächenschonenden und grundlastfähigen Kernkraftwerken erlauben und damit eine günstige und zuverlässige Energieversorgung sicherstellen. Und viertens. Wir wollen das Verbot von Benziner und Diesel abschaffen und damit eine bezahlbare und sichere Mobilität gewährleisten und vor allem der deutschen Auto- und Zulieferindustrie helfen. Das, werte Kolleginnen und Kollegen, ist ein Programm für unser Land und unsere Bürger. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Abgeordnete Alexander Engelhardt das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es weht ein frischer Wind durch den Deutschen Bundestag. Wir sehen seit letzter Woche viele neue Gesichter auf der Regierungsbank sitzen. Carsten Schneider als neuer Bundesumweltminister ist einer davon. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für den erfolgreichen Start an dieser Stelle. Frischer Wind bringt Veränderungen, die wir in der deutschen Umwelt- und Klimapolitik dringend brauchen. Wir kommen aus einer Zeit, in der man sich mit ambitionierten Klimazielen gegenseitig überboten hat. Es herrschte der dogmatische Glaube, Klima- und Umweltschutz staatlich verordnen zu können. Ein Austesten, wie weit man gehen kann, bis die Menschen überfordert sind. Der Bogen wurde überspannt. Das heißt aber nicht, dass eine intakte Natur und Umwelt nicht mehr wichtig sind. Der Erhalt von Ökosystemen und die Anpassung an den Klimawandel sind für uns Menschen lebensnotwendig. Wir sehen jedoch, wie der Umwelt- und Klimaschutz in der Aufmerksamkeit nach hinten rückt. Auch deshalb, weil ein Stück weit Vertrauen und Akzeptanz zerstört wurde. Ich wünsche mir vom neuen Minister, dass er das Vertrauen und Akzeptanz wieder zurückgewinnt. Denn Umwelt- und Klimaschutz kann nur erfolgreich sein, wenn jede und jeder mitmacht. Konsumenten, Landwirte, Kommunen und Unternehmen. Miteinander statt gegeneinander. Als Beispiel möchte ich unsere Landwirte nennen. Sie sind unsere Partner, wenn es um Klima- und Umweltschutz geht. Es gibt unzählige Betriebe und Projekte wie die nachhaltige Bewirtschaftung des Donaumoos bei mir im Wahlkreis, die das eindrucksvoll bestätigen. Dort werden mit einer naturschutzverträglichen Landnutzung ökologische und ökonomische Werte geschaffen. Ökologie und Ökonomie sollten immer zusammengedacht werden. Entscheidend sind die richtigen Anreize, verlässliche Rahmenbedingungen und schlanke Verfahren. Das sollte unsere Richtschnur sein, und so verstehe ich auch den Koalitionsvertrag und den Anspruch dieser Bundesregierung. Allein im Umweltbereich gibt es jede Menge Handlungsbedarf. Wenn ich zum Beispiel höre, wie das Einweg-Kunststoff-Vorgesetz die betroffenen Unternehmen mit Fragezeichen zurücklässt. Es sind nicht nur die bürokratischen Lasten. Die fehlende Umsetzbarkeit macht die Sache noch schlimmer. Die Unternehmen möchten mitmachen und sich nicht aus ihrer Verantwortung stehlen. Wir müssen unsere Betriebe mit einfachen und verlässlichen Regeln und Verfahren dazu motivieren. Es kann nicht sein, dass immer mehr Arbeitskraft administrativ statt produktiv eingesetzt werden muss. Kleine und mittelständische Betriebe sind besonders hart betroffen. Aber auch Weltkonzerne sagen mir, dass die Regulierungswut sie mittlerweile an die Grenzen des Machbaren bringt. So kann es definitiv nicht weitergehen. Klima- und Umweltschutz muss leistbar sein. Und das im doppelten Sinne. Zum einen hinsichtlich der Arbeitsleistung. Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, zum Beispiel beim Emissionsschutz, muss für die Betriebe bewältigbar sein. Die Komplexität und die Kontrollansprüche dürfen nicht weiter zunehmen. Im Gegenteil, wir brauchen vereinfachte Regeln und entschlackte Verfahren, um Produktivität und Innovationen freizusetzen. Und zum anderen finanziell leistbar. Wenn unsere Wirtschaft weiter schwächelt, Gewinne einbrechen und Unternehmen abwandern, werden sie uns schwer tun, Klima- und Umweltschutz zu bezahlen. Lassen Sie uns gemeinsam die Wirtschaft und Innovationskraft in unserem Land zugunsten des Klima- und Umweltschutzes stärken. Vielen Dank.
Das Wort für die AfD-Fraktion hat nun der Abgeordnete Dr. Rainer Kraft.
Gemacht. Frau Präsidentin, werte Kollegen, bevor ich mich Ihnen widme, Frau Badum, Herr Minister, alles Gute in Ihrem Job. Viel Glück, Sie werden es brauchen können. Ich danke Ihnen zunächst auch für Ihre ehrliche Einschätzung über den Zustand der Luft in Deutschland. Ja, wir atmen heute für die allermeisten von uns die sauberste Luft, die wir zu unseren Lebzeiten jemals gehabt haben in unseren Städten. Aber Herr Minister, Ihre Aussagen passen nicht zur typischen Panikmache, die von vielen sogenannten Statistikern gemacht wird, dass jährlich 70.000 Menschen in Deutschland an der schmutzigen Luft sterben. Das passt einfach nicht zusammen, was wir hier haben. Herr Limbacher, ich komme darauf zurück. Ja, ich habe mich amüsiert, aber nicht über die Opfer von Hochwassern, sondern über Ihre Aussage, über Ihre anmaßende Aussage, dass Sie exakt sagen können, welche Naturkatastrophe normal ist und welche nur daran liegt, dass die Menschen 1 Euro zu wenig an der Zapfsäule haben. Kein seriöser Mensch würde das tun. Sie machen es trotzdem. Und warum machen Sie es? Weil Sie die Opfer von Naturkatastrophen instrumentalisieren für Ihre ökosozialistischen Raubfantasien. Das ist der Fall. Und damit sind wir beim Herrn Gesenhus und Ihrer Aussage, die ich hier leider konsequent zurückweisen muss. Nein, nicht unberührte Natursysteme führen zu Wohlstand im Haus. Es ist das Schaffen von Kulturlandschaften und die Industrialisierung, die dazu führt, dass wir wohlhabende Gesellschaften haben, die dann das Geld und die Mittel haben, um sich Umwelt- und Naturschutz in Deutschland leisten zu können. Und liebe Kollegen der linken Fraktion, Wohlstand
Soziale Marktwirtschaft und ja, der Kapitalismus sind die Grundvoraussetzungen für Umwelt- und Naturschutz. Und der Beweis ist, dass es kein sozialistisches Land gibt, in dem es eine saubere Umwelt und eine saubere Natur gibt. Und damit kommen wir zu dem, was nicht gesagt worden ist. Ein ganzes Viertel des Titels des Herrn Umweltministers, nämlich die nukleare Entsorgung. Komplett ausgelassen. Und warum ist das so? Das kann ich Ihnen auch sagen. Weil nach vielen Jahrzehnten der falschen Information und der Fake News wir im Jahr 2025 dastehen, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich Kernkraft in Deutschland wünscht, um eine saubere, zuverlässige und preiswerte Energieversorgung zu haben. Und wenn die Fake News eben nicht mehr durchkommen, dann wird das Ganze verschwiegen, obwohl mindestens drei Bundesbehörden im Zuständigkeitsbereich des Herrn Ministers sind, obwohl die Besitzer der Kernkraftwerke 24 Milliarden Euro im Kentfu zur Verfügung gestellt haben, um eine Endlage zu bauen, das in Finnland nur 3,3 Milliarden Euro gekostet hat. Und jeder mit einem Taschenrechner oder die rechte Hälfte im Haus auch im Kopf kann sagen, dass es für 6 bis 7 Endlager reichen würde. Und über die Probleme, die innerhalb des Standortauswahlverfahrens sind, nämlich dass man nicht weiterkommen will und dass wir nach jetzigen Hochrechnungen vielleicht zu Jahrhundertwende mit einem Endlager rechnen können und dass man das vielleicht beschleunigen sollte, auch davon in dieser Regierungserklärung leider gar nichts. Damit bin ich am Schluss. Bevor ich ganz Schluss mache, möchte ich Dänemark gratulieren. Dänemark hat heute Vormittag einen 40 Jahre alten Beschluss zum Ausstieg aus der Kernenergie aufgehoben und hat damit den Weg für Kernenergie in Dänemark freigemacht. Ich wünsche mir, dass auch Deutschland, der Geisterfahrer der Energie- und Kernkraftpolitik, auf diesen Weg zurückkommt. Die AfD wird immer dafür streiten. Wir werden niemals für einen Koalitionspartner diese unsere Forderung über Bord werfen.
Wir kommen nun zu den Bereichen Bildung, Familie.